Ja, ich freue mich, dass wir diesen Gottesdienst gemeinsam erleben dürfen. Ich freue mich selber auch wieder hier zu sein, nachdem ich die letzten beiden Male jeweils woanders Dienst hatte. Und ich fand es sehr spannend in der Predigtvorbereitung, dass an den Orten, ich habe es hier, an denen ich predigen darf, viele von, das sind Orte, wo mir etwas von dem, was es heute im Predigtthema geht, sehr entgegenkommt. Vor zwei Wochen war ich in Stuttgart in einem Gottesdienst für Gehörlose. Ungefähr 100 Personen kommen da zusammen in diesem Saal. Und nicht nur gehörlose Menschen, sondern auch einige mehrfach behinderte Menschen. Und da sind so manche dabei, die haben es richtig lieb gewonnen. Die haben so wenig Möglichkeiten im Vergleich zu dem, was wir an Möglichkeiten haben und so wenige Leute, die da sind, die ihnen das Wort Gottes erzählen, die sie lieben, die sie in den Arm nehmen, und das sind immer sehr, sehr berührende Erlebnisse. Und in so eine Richtung geht es auch an diesem Morgen in unserer Predigtreihe durch die Seligpreisungen. Selig sind die Barmherzigen, oder ich habe hier auf der Folie das Predigtthema genannt: Barmherzigkeit, Ausdruck und Prüfstein unseres Glaubens. In Matthäus 5, Vers 7 lesen wir den Vers, um den es geht in der Reihe der Seligpreisungen heute. Zu beglückwünschen sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Und ich möchte noch den Vers aus Lukas 6, Vers 36 dazu nehmen, weil es dann nicht so eine Gruppe ist, die Barmherzigen, die irgendwo da drüben ist, ob ich zu dieser Gruppe dazugehöre oder nicht, sei mal dahingestellt. Hier wird es plötzlich sehr konkret und sehr nah, wo Jesus Christus uns auffordert: Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Also jeder, der irgendwo Jesus nachfolgt, der kommt an diesem Vers nicht vorbei, weil Jesus legt die Messlatte ziemlich hoch. Wenn er einfach gesagt hätte, seid barmherzig, Punkt, dann hätten wir dasselbe irgendwo definieren können, wie wollen wir barmherzig sein. Aber es ist eben nicht ein Punkt, sondern noch ein Anspruch oder eine Bedingung oder ein Maßstab, ein Vorbild, das uns darin gezeigt ist: Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und um das wird es heute gehen, zu entdecken, ja, wie ist denn Gott barmherzig? Was heißt barmherzig? Wie hat sich die Barmherzigkeit Gottes ausgedrückt? Und wie können wir das umsetzen in unserem Leben? Wie können wir in Barmherzigkeit wachsen und zunehmen? Und ich muss ehrlich gestehen, dass ich schon einige Male über Barmherzigkeit gepredigt habe, aber so geschnallt wie jetzt bei dieser Predigtvorbereitung habe ich es noch nie. Und das ging mir zum Teil richtig unter die Haut. Barmherzigkeit ist eine zentrale Eigenschaft Gottes. Ich werde das immer wieder sagen an diesem Morgen, weil es wichtig ist, dass wir es verstehen. Das ist etwas, was ich auch jetzt in dieser Predigtvorbereitung eigentlich erst so richtig geschnallt habe. Jeder Prediger mit seinen Schwerpunkten, die er hat, vielleicht auch mit seiner christlichen Prägung, die er mitbringt, hat so seinen Schwerpunkt. Der eine würde sagen, Heiligkeit, das ist die Eigenschaft Gottes. Gregi hat in der Predigt vor zwei Wochen, die habe ich mir angehört, hat gesagt, die Liebe ist die Eigenschaft Gottes. Und jetzt stehe ich hier und sage, Barmherzigkeit, das ist die Eigenschaft Gottes. Und ich glaube, man braucht es gar nicht gegeneinander ausspielen. Gott ist in seinem Wesen, in seiner Größe, in seiner Herrlichkeit wirklich erhaben, und all diese Eigenschaften, die Heiligkeit, die Liebe, die Barmherzigkeit, sind wirklich zentrale Eigenschaften Gottes, in denen er uns begegnet und von denen wir auch sehr viel lernen dürfen. Bemerkenswert finde ich es, dass im Matthäus-Evangelium es nur einen Vers gibt aus dem Alten Testament, der mehrmals zitiert wird. Das Matthäus-Evangelium von den vier Evangelien ist ja das Evangelium, das am meisten Bezug nimmt auf das Alte Testament. Es hat in keinem anderen Evangelium so viele Zitate aus dem Alten Testament wie im Matthäus-Evangelium, das speziell für Juden geschrieben wurde. Das war so ihr Anknüpfungspunkt. Das kannten sie. Und da gibt es relativ viele Zitate aus dem Alten Testament, aber nur eines, das mehrmals kommt. Und diese Dinge sind kein Zufall. Wir müssen auf diese Dinge achten, weil Gott gerade in diesen Wiederholungen auch eine Botschaft an uns richtet. Und jetzt habe ich euch hoffentlich etwas glustig gemacht. Jetzt wollt ihr natürlich wissen, was für ein Vers das ist, oder? Zum Glück habt ihr ja gesagt. Der Vers, der mehrmals zitiert wird im Matthäus-Evangelium, stammt aus Hosea 6, Vers 6. Und dort heißt es, ich will, dass ihr barmherzig seid. Eure Opfer will ich nicht. Barmherzigkeit ist Gott unglaublich wichtig. Wichtiger als Opfer. Jesus ging hier in diesen Aussagen immer auf Konfrontationskurs mit den Pharisäern, die so gerne darauf hingewiesen haben, was sie alles geleistet haben. Und dann haben sie sich hingestellt an die Ecken und gebetet und möglichst so sich so positioniert, dass die Leute gesehen haben, boah, wie der betet. Und schon 10 Minuten. Oh, der hört immer noch nicht auf. Und der kann sich so formulieren. Und dann haben sie dann, wenn es um den Zehnten geht, dann großzügig reingelegt und es so genau genommen, dass sie noch bis zur Minze und zum Dill. Wisst ihr, wie groß Dill ist? Habt ihr ein Dill-Gewürz zu Hause? Passt super zu Kartoffeln oder zu Fisch oder irgendwie so. Das sind Mini-Dinger. Von diesen haben sie noch den Zehnten abgezählt, weil sie so gerecht waren. Und Jesus konfrontiert sie und sagt, hey, ihr haltet noch, gebt noch den Zehnten vom Dill und von der Minze und geht am Kern des Evangeliums vorbei. Barmherzigkeit will ich. Und nicht Leistung, nicht Opfer, nicht Selbstgerechtigkeit, nicht stolze Frömmigkeit. Und so geht Jesus auch in diesen Seligpreisungen auf diesen Kern eigentlich ein, der ihm so auf dem Herzen ist, dass wir Barmherzigkeit üben. Selig oder zu beglückwünschen sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Nun, was ist Barmherzigkeit? Man könnte es heute mit anderen Begriffen umschreiben. Mitleid ist etwas, was in diese Richtung geht, vielleicht nicht diese umfassende Bedeutung hat wie Barmherzigkeit. Empathie ist so ein Begriff, den man nennen könnte. Im Englischen gibt es dieses schöne Wort Compassion, das auch schon fast schon ein wenig eingedeutscht wurde. Ich habe Compassion. Gregi hat vor 2 Wochen in seiner Predigt Barmherzigkeit so definiert. Barmherzigkeit ist ein tiefes Ergriffensein von der Not anderer Menschen. Eine gute Definition. Ein tiefes ergriffen sein. Wenn man in den Grundtext hineingeht, ins Griechische oder ins Hebräische, in beiden Sprachen, wird hier ein Wort gebraucht, das eigentlich tief im Bauch steckt. Das geht so durch Mark und Bein, könnte man sagen, jetzt in unseren Sprichwörtern. Oder das geht mir an die Nieren, ist so ein Sprichwort, wenn mich etwas sehr bewegt, sehr beschäftigt. Es schlägt mir auf den Magen. Ich wollte nicht unbedingt sagen, mir dreht den Magen um, weil das ist so doppeldeutig, aber das sind alles Sprichwörter in unserer Sprache, die eigentlich genau in diese Richtung zielen, wie die Bedeutung von Barmherzigkeit in Griechisch und Hebräisch. Das ist so, das geht durch Mark und Bein, das ist ganz tief innen drin. Und ich bin mir sicher, ihr habt so Situationen erlebt, wo ihr mit etwas konfrontiert wurde und das ging euch durch Mark und Bein. Das schlug euch im wahrsten Sinne auf den Magen. Es hat euch gerade den Appetit verschlagen. Mir kamen in Vorbereitung einige Situationen in den Sinn, manche länger her, manche weniger lang. Mir kam in den Sinn, als mein Vater vor 3 Jahren sehr schwer erkrankt ist und auch wenig später gestorben ist, habe ich ihn sehr begleitet in dieser Phase, war mit ihm bei ganz vielen Ärzten, in den Krankenhäusern. Und gerade in diesen Krankenhäusern, dieses Elend, wo Menschen, vielleicht wie mein Vater, vom Arzt ihr Todesurteil gehört haben. Und sie wussten, okay, ich habe nicht mehr lang. Und die sitzen dort in diesen Stühlen. Die sitzen dort in den Gängen. Die liegen in ihren Zimmern. Das hat mich bewegt. Was mich aber noch mehr bewegt hat, war, dass es keinen gab, der irgendwo da war für diese Menschen. Die waren allein. Und diese Not, die hat mich tief, tief, tief bewegt. Nicht nur wegen meinem Vater, sondern einfach diese ganze Atmosphäre, dieses ganze Leid, diese ganze Hoffnungslosigkeit, diese ganze Einsamkeit, das hat mir wirklich auf den Magen geschlagen. Und das Zweite, das war erst gestern, als ich in der Zeitung, in der App, 20-Minuten-App, einen Nachbericht gelesen habe zu der Schießerei, die es am Freitag gab in Zürich an der Europaallee. Mit zwei Toten. Und gestern las, dass der Ehemann auf seine Frau geschossen hat und dann sich selber gerichtet hat. Sein Ehepaar. Sie hatten drei Kinder. Die an einem Nachmittag sowohl Vater wie auch Mutter verloren haben. Das hat mich auf den Magen geschlagen. Einfach der Papa und die Mama nicht mehr heimkommen, die kommen nie wieder heim. Die hatten vielleicht am Morgen noch Happy Family, was sie nie wieder sein werden. Die wissen wahrscheinlich nicht mal, wo sie sein werden. Vielleicht bei den Großeltern, vielleicht in einem Kinderheim. Und solche Sachen schlagen auf den Magen. Sie haben jetzt mir auf den Magen geschlagen bis heute. Und das ist das, was Barmherzigkeit bedeutet. Es geht durch Mark und Bein. Es trifft mich zutiefst im Inneren. Ich denke an das Beispiel des barmherzigen Samariters. Heißt ja schon im Beispiel, es geht um Barmherzigkeit, so heißt das so. Der Mann, der niedergeschlagen dort liegt am Wegerand, und dann ging der Priester und der Levit, ich sag's mal in modernen Begriffen, was eigentlich damit gemeint ist, der Pastor und der Anbetungsleiter, die gingen vorbei. Die hatten zu tun im Tempel. Also ihr Dienst war ihnen wichtiger, wie das Leid, das sie sahen. Das ist ja nicht, dass sie den nicht bemerkt haben, die haben ihn gesehen. Aber die dachten, oh nee, ich muss jetzt predigen, ich muss die Anbetung leiten, keine Zeit für so Sachen. Offensichtlich waren sie nicht von Barmherzigkeit ergriffen. Sie waren kein Vorbild für das, was ihr immer noch hier seht, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Vielleicht haben sie eine super Predigt gehalten, vielleicht war das die Anbetungszeit ihres Lebens. Aber sie haben am Ziel vorbeigeschossen. Weil sie nicht in dem gelebt haben, was Gott uns aufträgt. Seid barmherzig, weil euer Vater im Himmel barmherzig ist. Der Ausländer, der dann kam, der war bewegt. Der war innerlich so ergriffen, dass er sich diesen armen Mann angenommen hat, dass er ihn verbunden hat. Der hat ihn dann ins Gasthaus gebracht. Der hat bezahlt, dass die Pflege weitergeht für diesen Mann. Der hatte sich etwas kosten lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist das, was Barmherzigkeit verursacht. Es geht bei Barmherzigkeit nicht primär ums Reden, sondern ums Handeln. Und das ist der Punkt, den Jesus macht in diesem Gleichnis. Der eine, der hat gehandelt. Der war so bewegt, es ging ihm so an die Nieren, es hat ihm so auf den Magen geschlagen, dass ihn das zum Handeln motiviert hat. Barmherzigkeit, ich habe das schon erwähnt, ist Eine zentrale Eigenschaft Gottes. Wir sehen das auch im Alten Testament. Im 2. Mose stellt Gott sich dreimal vor. Gestern war ich an einem Fest und saßen dort am Tisch mit Menschen, die wir nicht kannten, weil das nicht so ein Umfeld ist, in dem wir uns sehr bewegen. Und eine der Fragen, die dann oft sehr schnell kommt, was machst du beruflich? Wie heißt ich und was machst du beruflich? So, das sind die ersten zwei Fragen, die dann so kommen. Und dann stellt man sich vor, dann hat der andere ein Bild. Okay, der ist Joachim, der ist zwar Schweizer, aber der redet so Deutsch. Das ist irgendwie so ein Mischling. Und der ist Geschäftsführer. So, das ist das Bild, was jetzt der andere von mir hat. Gott hat sich auch immer wieder vorgestellt, im 2. Mose dreimal. Und wenn man sich vorstellt, sagt man Sachen, die einem betreffen und die einem wichtig sind. Und wenn Gott sich vorstellt, ist das Beste, was uns passieren kann. Weil was wüssten wir von Gott, wenn er sich nicht vorstellen will? Gott stellt sich vor. Und ich möchte euch die Stellen lesen. Die erste Stelle in 2. Mose 3, da bin ich ganz kurz, auf die komme ich nochmal zurück, sagt Gott einfach, ich bin der Ich Bin. Okay, da können wir auch noch nicht so wahnsinnig viel davon ableiten, aber wir werden nachher sehen, es steckt doch ein bisschen mehr drin. Zweite Stelle ist in 2. Mose 33, 18 bis 19. Mose hatte noch eine weitere Bitte, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Gott antwortet, ich will meine Güte an dir vorüberziehen lassen und will meinen Namen vor dir ausrufen. Ich werde bekennen, Proklamation, das bin ich. Und jetzt kommt, ich schenke meine Gnade und meine Barmherzigkeit, wem ich will. Gnade und Barmherzigkeit. Gott hätte sagen können, Heiligkeit und Liebe oder Gerechtigkeit und Hosanna oder irgendwas. Aber er wählt diese Begriffe, weil sie ihm wichtig sind. 2. Mose 34, Vers 6. Er ging an Mose vorüber und sprach, ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld, meine Liebe und Treue sind groß. Und jetzt nochmal zurück zur ersten Vorstellung, 2. Mose 3, wo Gott sagt, ich bin der Ich Bin. Unmittelbar davor sagt Gott, ich habe das Schreien meines Volkes gehört. Ich habe ihre Not gesehen. Auch hier spielt die Barmherzigkeit, das, was durch Mark und Bein geht, das, was einem auf den Magen schlägt, eine ganz bedeutende Rolle. Und auf diese Antwort sagt Gott, ich bin der Ich Bin. Auch das steht in einem Kontext, in dem Barmherzigkeit und Gnade eine große Rolle spielen. Und dieser dritte Vers in 2. Mose 34, Vers 6, den wir gelesen haben, ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Dieser Vers wird im restlichen Alten Testament enorm oft wiederholt. In den Psalmen finden wir ihn dutzendfach. Ich könnte jetzt Beispiele bringen, bis die Zeit vorüber ist. Eines der bekanntesten ist vielleicht Psalm 103, wo genau dieser Vers, genau in diesem Wortlaut wieder vorkommt. Ich bin barmherzig und gnädig. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und voll großer Gnade, Psalm 103, Vers 8. Was zeigt uns die Bibel für Beispiele für Barmherzigkeit? Auch da könnte ich jetzt predigen, bis ihr alle einschlafen würdet. Das ist nicht das Ziel, sondern ich möchte da einfach ein bisschen zusammenfassen. Das erste ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Das haben wir ja im letzten Jahr ausführlich betrachtet, haben eine ganze Predigtreihe dazu gehalten. Eine sehr gute Predigtreihe, wie ich meine. Was auffällt in diesem Gleichnis, ich möchte jetzt nicht alles wiederholen, was wir letztes Jahr gepredigt haben, sondern es wird bündeln, Lukas 15, Vers 13. Dort wird die Schuld des Sohnes kurz und prägnant benannt. Die da war, dass er sein Erbe gefordert hat, das war nicht das Problem, das war gar nicht so unüblich, sondern dass er das Erbe verbracht hat auf eine sehr, wie soll ich sagen, freizügige Art und Weise. Diese Aussage ist gemacht in Lukas 15, Vers 13. Und danach folgen sechs Aussagen, die die Not beschreiben, in die der Sohn dann kam. bevor dann das Happy End in dieser Geschichte dann eingeläutet wird und der Vater diesen Sohn, der zurückkehrt, wieder in seine Arme schließt. Und ich möchte gar nicht viel mehr sagen über dieses Gleichnis, sondern einen Leitsatz aus diesem Gleichnis entwickeln, gerade auch aus dieser Anzahl der Proportionen, wie was benannt ist. Barmherzigkeit ist, wenn dir die Not des Menschen 6-mal wichtiger ist als seine Schuld. Wir sind so schnell dabei, den Schuldigen zu identifizieren und ihn entsprechend zu behandeln. Aber es hilft gar nicht. Das ist auch nicht unsere Aufgabe. Barmherzigkeit ist, wenn dir die Not des Menschen 6-mal wichtiger ist als seine Schuld. Um das geht im Gleichnis des verlorenen Sohnes. Ich denke, das Gleichnis vom unbarmherzigen Schuldner, Matthäus 18, Vers 23, könnt ihr das nachlesen. Da schlägt man sich so als neutraler Bibelleser eigentlich die Hände vor den Kopf zusammen, denkt sich, was kann der? Das ist unglaublich. Das ist ein Mann, der ist hochverschuldet. Wenn man es umrechnen würde, soweit das irgendwie geht, wäre das eine Schuld von 3,5 bis 4 Milliarden Franken. Rechne mal aus mit deinem Lohn, den du hast. Ob du jetzt Zahnarzt bist oder bei der Bank arbeitest oder Sozialarbeiterin bist oder Lehrling bist, egal was. Rechne mal aus, wenn du von deinem ersparten 200, vielleicht 500, vielleicht 1000 Franken im Monat zurückzahlen kannst, wie lange es bräuchte, bis du 3,5 Milliarden Franken zurückgezahlt hast. So eine hohe Lebenserwartung hat niemand von uns. Das hatte auch der nicht. Der hatte keine Chance, seine Schuld zu begleichen. No way. Und der, der ihm das Geld gab, der fordert es zurück. Und der Mann, der Schuldner, merkt, in was für einer, das hätte ich fast beschissenen Lage gesagt. Das wollte ich nicht sagen, habe ich aber doch gesagt. In was für einer beschissenen Lage er ist. Und der König sagt, okay, wenn du es nicht zurückbezahlen kannst, dann nehme ich deine ganze Familie, verkaufe die als Sklaven. Das war damals noch eine Möglichkeit, Geld zu machen. Und eigentlich Ruin pur. Und der Schuldner bittet um Erbarmen. Und der König, der das Geld gab, erbarmt sich. Er erlässt ihm die ganze Schuld. Mann, also, wenn ich 3,5 Milliarden Schulden hätte und die Bank, die würde alles pfänden wollen, meine ganze, alles wäre ruiniert, alles, was ich habe. Und dann bitte ich um Gnade, ich gehe ins Gebet, ich faste von vom Abend bis zum Morgen, die ganze Nacht durch fasse ich, esse kein Fleisch und nichts und Gott erbarmt sich und ich gehe zur Bank und die sagen mir, Herr Schmidt, wir haben uns entschieden, schuldbewusst zu wissen. Sie haben keine Schulden mehr. Wow. Ich meine, nur so meine Hypothek wäre ich froh, die wäre irgendwie eliminiert. Das sind ja keine Milliardenbeträge. Und dann die Reaktion. Der geht raus aus der Bank, jetzt mach das mal so weiter, locke meine Geschichte, geht raus aus der Bank, geht auf die Straße, feiert das, was er erlebt hat, im Mikrorestaurant oder in einer Küppelbar oder irgendwo und trifft dort seinen Kollegen, dem er irgendwie so ein paar Franken mal geliehen hat und noch nicht zurückbekommen hat. Und fordert das Geld zurück und er sagt, du, sorry, ich bin gerade arbeitslos geworden, das kannst du nicht zurückzahlen. Warte doch ein bisschen noch, bis Ende Jahr kriegst du das Geld zurück. Er sagt, keine Chance, du gehst ins Gefängnis, bis du mir den letzten Rappen bezahlt hast. Super, oder? Und die Menschen, die das miterlebt haben, die gehen zu dem König hin und erzählen ihm, was passiert ist. Was meint ihr, wie der sich gefühlt hat? Der fand es gar nicht lustig. Und der hat den zitiert. Und die Geschichte hat nicht so ein tolles Happy End wie die vom verlorenen Sohn. Und in diese Geschichte hinein, in diesen Eindruck hinein, möchte ich den einen Vers nochmal zitieren, den wir vorher gesehen haben. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Wir haben so viel vergeben bekommen. Gott hat uns so viel Gnade geschenkt, uns so viel Barmherzigkeit geschenkt. Und wie gehen wir jetzt mit dem Leben um? Wie gehen wir mit unseren Mitmenschen um? Wie gehen wir mit Not in diesem Leben um? Erbarmt es uns? Sind wir barmherzig, wie der Vater im Himmel barmherzig ist? Oder finden wir uns eher in dem Verhalten dieses unbarmherzigen Schuldner? Das ist eine wichtige Frage. Der König, als er mit dem Mann redet, sagt ihm, Matthäus 18, 32 bis 33, du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du damit jenem anderen Diener nicht auch Barmherzigkeit haben müssen? Ein Muss. Das ist keine Option. Das ist ein Muss. So wie ich mit dir Erbarmen hatte. Barmherzigkeit ist, wenn ihr die Not des Menschen sechsmal wichtiger ist als seine Schuld. Es geht ja gar nicht darum, die Schuld wegzudiskutieren. Der andere hatte ja Schulden. Wir auch, wir haben auch Schulden. Wir machen uns alle schuldig. Die Frage ist, stelle ich die Schuld in den Vordergrund oder die Barmherzigkeit? Ich denke an das Gleichnis vom Weltgericht, Matthäus 25, 31 folgende. Dass mir in den letzten Jahren ganz, ganz oft durch den Kopf geht. Weil ich durch meine Tätigkeit mit unheimlich viel Not konfrontiert werde. Not, die man sich manchmal nicht vorstellen kann, die man auch nicht beschreiben kann. Wenn ich in so elende Situationen hineinkomme und versuche, Hoffnung hineinzubringen, die Liebe Gottes weiterzugeben, das Licht Jesu strahlen zu lassen, kommt mir ganz oft diese Begebenheit in den Sinn. Und die ist bedeutend. Da geht es darum, in diesem Gleichnis vom Weltgericht, wo Gott entscheidet, die Schafe von den Böcken trennt, so wird es dort beschrieben. Und das Kriterium über die Wahl hat sehr stark mit Barmherzigkeit zu tun. Da geht es in diesem Text nicht um Bekehrung oder irgendwie so, spannenderweise. Ohne dass ich jetzt diese Tür aufmachen will. Aber in diesem Gleichnis ist der Faktor, der eine Rolle spielt, Barmherzigkeit. Wo Jesus sagt, ich war hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich gesucht. Und so weiter und so fort, werden ganz viele Sachen aufgelistet. Und die Leute sagen, Jesus, du warst doch nie im Gefängnis. Das habe ich gar nicht mitgekriegt, dass du mal im Gefängnis warst. Und hungrig, ja vielleicht mal, aber ich meine, krank. War Jesus krank? Die Bibel erzählt zumindest nichts davon. Und Jesus sagt, nein, was ihr einem von diesen meiner geringsten Brüder getan habt, irgendeinem Mitmenschen, das habt ihr mir getan. Und im Gegenteiligen dann auch noch, Jesus erzählt die Geschichte auf zwei Seiten, habt mich nicht besucht, ihr habt mir nichts zu essen gegeben, ihr habt mir nicht. Und dieses Kriterium entscheidet, Schaf oder Bock. Alles, was wir tun aus der Liebe Gottes, um Not und Leid in dieser Welt zu lindern. Und jetzt mal völlig unabhängig von welche Art von Mensch, völlig unabhängig von seiner Glaubenseinstellung, völlig unabhängig von seiner Kultur, völlig unabhängig von irgendwas. Es ist ein Werk, das wir an Jesus tun. Weil wir uns als Kinder des Vaters erweisen, weil wir barmherzig sind, wie unser Vater im Himmel barmherzig ist. Und da wünsche ich mir für mein Leben und ich wünsche es mir für unser Leben, für uns als neue Kirche, dass wir Menschen sind, dass wir eine Kirche sind, die nicht blind durch diese Welt geht, die nicht teilnahmslos an der Not vorübergeht, die uns umgibt. Und wir suchen, wir ringen nach Möglichkeiten, wie wir einen Unterschied machen können, und zwar völlig egal, in welche Art und Weise. Hauptsache, dass die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes durch unser Leben fließt und wir barmherzig sind, wie unser Vater im Himmel barmherzig ist. Die katholische Kirche hatte im Jahr 2016, ja manchmal so Jahresmotto, die katholische Kirche. Im Jahr 2016 haben sie dieses Jahr unter das Motto gestellt, Jahr der Barmherzigkeit. Ich war wegen einem Anlass in Deutschland unterwegs und habe in diesem Zusammenhang vor dem Rückflug von Düsseldorf den Dom in Köln besucht, dieses große Gebäude. Und da war gerade dieses Jahr der Barmherzigkeit im Eingang. Sehr, sehr beeindruckende Ausstellungen zu diesem Thema, auch wie die katholische Kirche sich engagiert. Übrigens auch die reformierte Kirche, was die sozial tun. Ja, das ist beeindruckend. Und so hat die katholische Kirche dem Jahr der Barmherzigkeit ganz viele Aktionen und Bewegungen gewidmet. Und über das hinaus haben sie das Thema der Barmherzigkeit schon lange in ihren Lehrbüchern aufgenommen und sie benennen 14 Werke der Gerechtigkeit. Finde ich spannend. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt so benannt hätte, aber ich denke, man kann sich wirklich Ideen auch davon abkupfern. Wie können wir diese Barmherzigkeit, die uns vielleicht bewegt, wie kann sich die ganz praktisch äußern in meinem Leben? Sie unterscheiden zwischen geistlichen Werken der Barmherzigkeit und leiblichen Werken der Barmherzigkeit. Ich möchte euch kurz mal zeigen. Die geistlichen Werke der Barmherzigkeit, das benennen sie die Unwissenden lehren, den Zweiflern raten, die Trauernden trösten, die Sünder zur Umkehr ermutigen, denen, die uns beleidigen, verzeihen, die Lästigen ertragen. Das finde ich cool. Es gibt überall lästige Menschen. Vor 4 Wochen, als ich in St. Gallen gepredigt habe, da ging mein Thema so ein bisschen in diese Richtung. Es hat danach eine riesen Diskussion ausgelöst, weil die wussten, hey, wir haben da Leute, die sind uns lästig. Wie gehe ich jetzt mit denen um? Die Lästigen ertragen. Für alle Menschen beten. Das sind die geistlichen Werke der Barmherzigkeit und die leiblichen Werke der Barmherzigkeit. Die lehnen sich sehr an das an, was Jesus in Matthäus 25 sagt, den Hungern zu speisen, den Durstigen zu trinken geben, den Nackten begleiten, die Fremden beherbergen, Klammer auf, Flüchtlinge, Punkt, 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 Klammer zu, die Kranken pflegen, die Gefangenen besuchen, die Toten in Würde bestatten. Ich finde es eine coole Formulierung, wo man wirklich, ich finde, ganz hilfreiche Ideen ableiten kann, wie kann ich, wenn ich jetzt Barmherzigkeit sein möchte, wie kann sich das äußern? Vielleicht gibt es in deiner Nachbarschaft, um jetzt in einem Punkt mit den Hungern zu speisen, eine Mutter, die vielleicht einen Krankenhausaufenthalt notwendig ist und der Vater ist berufstätig. Ja, wer gibt den Kindern was zu essen? Das sind manchmal so ganz kleine Dinge, die uns gar nicht spektakulär erscheinen, aber genau das sind Taten der Barmherzigkeit. Da machst du halt 2 Portionen mehr und gibst dem Tupperware rüber und die Kinder können sich das, wenn sie von der Schule heimkommen, wärmen. Oder was auch immer. Es sind manchmal so kleine, so einfache Dinge, den Durstigen zu trinken geben. Simon, das ist dein Projekt. Wie können die Leute in Afrika mit Wasser versorgt werden? Da studiert immer wieder rum. Was könnte man, wir haben so viel Wasser hier, wie können wir uns Wasser nach Afrika bringen? Vielleicht gibt Gott dir nochmal einen Geistesblitz. Egal, aber ich finde es cool, sich mit so Themen auseinanderzusetzen und zu fragen, was kann ich für einen Unterschied ausmachen? Was können wir als Gemeinde für einen Unterschied ausmachen? Der Glaube drückt sich eben nicht nur im Gebet und im Gottesdienst aus. Das ist eine Form und eine gute Form, eine schöne Form, wie sich der Glaube ausdrückt. Aber er muss auch Und hier wähle ich bewusst das Wort muss. Er muss sich auch in der tätigen Nächstenliebe, in der Barmherzigkeit ausdrücken, um echt und fruchtbar zu sein. Genau das schreibt Paulus an die Galater. Mit diesem Vers möchte ich schließen. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube. Ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Und ich mache so 2, 3 Schlenker zurück in das, was ich vorher gesagt habe. Ein Glaube, der nicht seine Predigt im Fokus hat und an dem in Not vorbeigeht. Ein Glaube, der nicht die Anbetungszeit im Fokus hat und den der Schmerz anderer kalt lässt. Ein Glaube, der die Barmherzigkeit, die er empfangen hat, genauso großzügig, genauso freudig, genauso freigebig weitergibt, wie er es selber empfangen hat. Und so ist Barmherzigkeit und diese Werke der Barmherzigkeit meiner Meinung nach nicht irgendein Anhängsel im Glauben. Nice to have. Nein, es ist sehr zentral. Es ist sehr zentral, weil sich an der Barmherzigkeit, an dieser gelebten Barmherzigkeit unser Glaube ausdrückt. Zu beglückwünschen sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit empfangen. Und diesen Link macht das Wort Gottes sehr oft. Wir können jetzt noch einige Bibelstellen anfügen. Im Neuen Testament gibt es ganz oft die Verknüpfung, so wie du barmherzig bist. Unmittelbar, so wie du barmherzig bist, so ist Gott mit dir barmherzig. Ich habe keine Ahnung, wie du möchtest, wie Gott mit dir barmherzig ist, aber ich weiß von mir, ich brauche jede Menge Barmherzigkeit von Gott. Jede Menge. Und dann tue ich gut dran, jede Menge Barmherzigkeit weiterzugeben in diese Welt hinein. Ich habe mich gefragt, welches Ziel könnten wir uns nehmen, was Barmherzigkeit betrifft? Wie würde sich mein Leben entwickeln? Was gäbe es für Auswirkungen, wenn ich in einem Jahr sagen könnte, wenn man es irgendwie messen kann, wenn ich in einem Jahr sagen könnte, ich bin 3-mal so barmherzig, wie ich es heute bin? Wie würde sich unser Umfeld verändern? Wie würde sich vielleicht sogar diese Welt verändern, wenn die Christen zusammenstehen und sagen, diese Barmherzigkeit, die wir empfangen haben, die soll großzügig weiterfließen. Dass dort, wo Not ist, dass unsere Herzen so bewegt sind, dass wir sagen, ich kann und ich will nicht wegschauen. Ich will handeln. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort, für deine Art, wie du bist. Ich bin so dankbar, dass du ein barmherziger Gott bist. Jesus, dass du selbst uns demonstriert hast, was Barmherzigkeit ist und wie Barmherzigkeit sich ausdrückt. Und ich habe den Wunsch für mein Leben und ich bitte das auch für jeden, der hier ist, dass unser Innerstes so erfasst ist und so ergriffen ist von deiner Liebe, von deiner Barmherzigkeit, dass wir nicht gleichgültig sind gegenüber Menschen, die um uns herum leben, gegenüber der Not, ob sie jetzt klein ist oder groß, aber dass wir die Ersten sind, die da sind, die den Arm um Menschen legen, dass wir die Ersten sind, die trösten, dass wir die Ersten sind, die Nahrung bringen, dass wir die Ersten sind, die Kranke besuchen, die in die Gefängnisse gehen. Dass wir die Ersten sind, die Sünder zur Umkehr einladen. Und was auch immer es ist, Herr, hilf uns zu wachsen in dieser Barmherzigkeit. Dass wir barmherzig sind, wie unser Vater im Himmel barmherzig ist. Amen.